ARD. Bayern 2. Kulturleben.
Mit Judith Heidkamp und mit dem ersten Literaturmontag im neuen Bayern 2. Bitte merken, montags 14 Uhr, Büchermagazin.
Offa hat irgendwann zu mir geschrieben, du schreibst mich in die Welt zurück. Und da hat es bei mir Klick gemacht, das ist das, was wir tun. Wir sind rauskatapultiert worden durch eine enorm schmerzhafte Erfahrung aus einer Welt, die wir kannten. Und wir schreiben uns Wort für Wort dahin wieder zurück.
Schreiben und lesen, um weiterzuleben nach der Katastrophe, um nicht verrückt zu werden, um Gegenwart und Vergangenheit zu sortieren oder um literarische Figuren durch neue Geschichten zu schicken. Von all dem handeln wir heute. Zum Beispiel mit einer Schalte zwischen Israel und Deutschland. Ich habe mit Sascha Mariana Salzmann und Ofa Waldmann über ihre Korrespondenz seit dem 7. Oktober geredet. Gleichzeit lautet der Titel ihres Buchs. Oder mit Barbara Kingsolvers Roman Demon Copperhead, eine neue David Copperfield-Geschichte, die in den USA große Erfolge gefeiert hat. Der neue Roman von Carlos Fonseca, Austral, führt uns nach Lateinamerika. Wir reden über Sund von Laura Lichtblau, eine Liebesgeschichte, die mit einem Flashback in die NS-Zeit konfrontiert ist. Und das vertraute literarische Rätseltaxi ist auch bestellt. Mal sehen, ob's kommt.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und diese Frau passt in jedes Büchermagazin, denn sie kann singen und sie kann schreiben. Patti Smith, Frederick.
Yeah.
Und wir fangen mit einem Buch an, das viele Leserinnen und Leser in den USA lieben. Und das könnte auch damit zusammenhängen, dass es mit einem ganz anderen klassischen Lieblingsbuch spielt. Demon Copperhead. Woran erinnert Sie der Name? An David Copperfield vielleicht? Naja, ich habe es ja auch schon verraten, Charles Dickens. Demon ist wie David Weise, aber er lebt schon mal nicht in England, sondern in den USA, in Kentucky, in den Appalachen. Auch in einer schwierigen Gegend, vor allem aber heute. Er erlebt klassisch Armut, Ausbeutung, Hilfe. Aber er erlebt auch die Opioidkrise, die Amerika erschüttert hat und die bis heute nicht bewältigt ist. Also das sind eine Menge Themen, die die Erfolgsautorin Barbara Kingsolver Demon David da zusammenpackt. Sie weiß, wie man Bestseller schreibt, das hat sie mehrfach unter Beweis gestellt. Und dazu bekam sie auch eine ganze Menge Preise, besonders für Demon Copperhead. Pulitzerpreis für Belletristik und Women's Prize for Fiction letztes Jahr. So, und jetzt mehr von Brigitte Neumann.
Der Roman geht gleich los wie eine Rakete. Er enthält eine Menge Witz, Schlagfertigkeit und Zuversicht. Dabei handelt er von schlimmen Schicksalen. Sein Held, Demon Copperhead, bringt sich selbst zur Welt. Und zwar in einem heruntergekommenen Wohnwagen in Lee County, Kentucky, am Fuß der Appalachen. Als die Wehen kamen, hat sich seine Mutter einen Schuss gesetzt. Demon findet allein aus ihr heraus. An seinem 11. Geburtstag erhält er die Nachricht, dass sie an einer Überdosis Oxycodon gestorben ist. Sein Vater, vor der Geburt verunglückt, der Stiefvater, ein Sadist. Er hat nur die Paggetts, eine barmherzige, kinderreiche Familie aus der Nachbarschaft. Ein Leben, das so anfängt, endet meist in einer Katastrophe. Nicht so bei Barbara Kingsolver, denn sie hat mit ihrem Helden und mit uns, den Lesern, etwas anderes vor.
I wanted you, the reader, to love him, to follow him into this really difficult life, this journey he's on, and have some kind of trust that he's going to make it.
Sie lässt den 18-jährigen Demon Copperhead die ereignisreiche Geschichte seines Lebens erzählen. Ein liebenswerter Unglücksrabe, wie er auch bei Charles Dickens vorkommt, ihrem Vorbild. Und nicht nur ihres. John Irving ist ein bekennender Charles Dickens-Fan, genauso wie der Texaner Philip Mayer, dessen Roman American Rust von jugendlichen Herumtreibern im Rostgürtel der USA handelt. Dort, wo es keine Arbeit mehr gibt und Amerika wirklich bitter arm ist. Barbara Kingsolver hatte den Plan, so sagt sie, den großen Roman über das Leben in den Appalachen zu schreiben, ihrer Heimat. Eine Gegend, die zum Symbol für Rückständigkeit und die Verheerungen durch die sogenannte Opioidkrise wurde. Diese Krise führte zur Verelendung und dem Tod Hunderttausender. Ursache war die massenhafte Verschreibung süchtig machender Schmerzmittel durch Ärzte. Und Lee County, ein real existierender Ort, in dem Kingsolvers Held Demon Copperhead aufwächst, sei der Ground Zero der Epidemie, so die Autorin.
That was my starting point, really, for this novel, because of where I live, which is very close to Lee County. That was ground zero, if I can say. That was the beginning of the opioid epidemic.
Die Opioidkrise steht also im Zentrum des Romans. Barbara Kingsolver erzählt, wie die Berater des verantwortlichen Pharmaunternehmens Purdue Pharma die Gegenden mit den meisten Schmerzpatienten ausfindig machten. Lee County war eine von dreien. Es ist eine Region ohne funktionierendes Gesundheitssystem. Wenige Ärzte, kaum Krankenhäuser, eine Krankenversicherung, die nur die Kosten für Medikamente übernimmt, so die Autorin im Interview. Nachdem die Arbeitgeber, ob im Kohlebergbau oder in der Landwirtschaft, die Leute ausgebeutet hatten, trat die Pharmaindustrie auf den Plan, um auch noch unseren Schmerz zu Geld zu machen, sagt Barbara Kingsolver.
The pharmaceutical companies saw all this. So that's why I say this was another exploit. They came in finally after they took everything else. They came in to harvest our pain.
In dieser Umgebung wächst Demon heran. Als Schüler überlebt er mit viel Glück das alltägliche Grauen in häufig wechselnden Pflegefamilien. Schließlich entdeckt ihn ein Football-Trainer, denn er macht auf dem Spielfeld eine gute Figur. Das erste Mal ist Demon nun stolz auf sich. Er ist jemand, hat einen Platz gefunden und erhält Anerkennung. Nach wenigen Jahren jedoch bereitet eine Knieverletzung seiner Karriere ein jähes Ende. Der Sportarzt verschreibt Oxycontin gegen die Schmerzen. Damit beginnt Damons Tanz mit der Sucht. Fast sieht es aus, als würde er den Weg seiner Mutter einschlagen. Da tauchen die Paggots wieder auf, als Retter in der Not. Der Rest der von Dirk van Gunsteren herrlich übersetzten, auch im Deutschen vor Leben sprühenden Geschichte wird nicht verraten. Ein Wort zu King Solvers Sprache. Eine bald 70-jährige Autorin beherrscht den Slang der Jugend. Ihre Sprache ist glaubhaft die Damon Copperheads. Sie hat frische Energie, Überzeugungskraft, auch in den Reportageteilen des Romans. Ihre Sätze scheinen direkt aus dem Bauch zu kommen oder mit geballten Fäusten geschrieben zu sein. Diese Sprache ist die Superpower Barbara Kingsolvers. Trotzdem, etwas nagt ganz leise an der Begeisterung für diesen Roman. Wieso hat sich Barbara Kingsolver so eng an Charles Dickens Hauptwerk David Copperfield angelehnt? Dickens autobiografisch grundierter Roman erschien 1850. Kingsolver nimmt ihn als Blaupause. Selbst die Namen ihrer Figuren sind bei ihm abgeschaut. Agnes, Emily, Mr. Creakle, Mrs. Betsy, die Paggots. Aus all dem macht die Schriftstellerin kein Geheimnis.
This book does more than just referencing or hinting at David Copperfield. I laid out the plot of David Copperfield, of Dickens's novel, and I put my plot directly over it.
Aber wäre es nicht auch ohne diese Symbiose mit dem großen Vorbild gegangen? Damon Copperhead von Barbara Kingsolver ist jedenfalls der Beweis dafür, dass der sozialkritische Roman lebt.
Also, nur das mit David Copperfield, das ist offenbar nicht so ganz zwingend. Aber vielleicht war es einfach, weil es den David Copperfield-Fans Spaß macht, ihr Buch wiederzufinden in Lee County, Kentucky. Damon Copperhead heißt der Roman, der übrigens auch dickensmäßigen Umfang hat mit über 800 Seiten. Er wurde übersetzt von Dirk van Gunsteren, DTV, 26 Euro. Und wenn Sie jetzt richtig neugierig geworden sind, im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen gibt's ein längeres Gespräch mit Barbara Kingsolver und eine Lesung mit Fabian Busch. Zu finden in der ARD Audiothek.
Bayern 2 am Nachmittag mit Judith Heidkamp.
Gleichzeit heißt das Buch, das jetzt im Mittelpunkt stehen soll, hier am neuen Bücherort von Bayern 2. Der Titel kommt harmlos daher, er handelt auch von der Kraft des Schreibens und Gehörtwerdens und lässt vor allem anklingen, mit welcher Brutalität in jedem Moment gleichzeitig schrecklichste, schöne, alltägliche Dinge stattfinden. Am 7. Oktober wurde in Israel und Gaza ein furchtbares Töten entfesselt. 6 Monate ist das jetzt her. Die DramatikerInnen und SchriftstellerInnen Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann, Musiker, Autor, Journalist, der auch lange in Deutschland gelebt hat, jetzt in Israel lebt, schreiben sich Nachrichten seitdem. Alltagsbeobachtungen, Selbstvergewisserungen. Ein Austausch, der bald als Buch erscheint. Und mit den beiden ist jetzt auch diese Sendung zwischen Deutschland und Israel, Sascha Mariana Salzmann in Berlin, Ofer Waldmann in der Nähe von Haifa. Wir haben vor der Sendung eine Dreierschalte hinbekommen und die beiden haben erzählt, wie diese Korrespondenz begann an einem Tag des Entsetzens und der Sprachlosigkeit.
Ich habe ehrlich gesagt am 7. Oktober gefragt, wie es Ofer und seiner Familie geht. Ich habe meinen israelischen Freundinnen geschrieben, ich habe meinen jüdischen und arabischen Freundinnen geschrieben und mit Ofer verbindet mich auch eben das literarische Schreiben. Es begann eigentlich damit, dass wir uns anfingen, darüber auszutauschen, was wir sehen. Fern irgendeiner Beurteilung. Es ging gar nicht so sehr darum zu sagen, das und das ist gerade die Wahrheit oder das und das sind gerade die Positionen, sondern es ging wirklich darum, wie geht es euch, was siehst du, was empfindest du?
Wie haben Sie reagiert, Ofer?
Wir wurden tatsächlich schon ein paar Mal gefragt, wie diese Korrespondenz begann und ob sie mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober an diesem Samstagmorgen begann. Und ich habe immer gesagt, nein, sie begann eben mit dieser Nachricht von Sascha. Und alles, was daraus entstand, aus dieser einen ersten Nachricht, gestaltete sich als Gegenpol zu dem Schrecken, als Gegenpol zu dieser Katastrophe, als Gegenpol übrigens auch zu der Ohnmacht, die man gespürt hat, ganz stark angesichts der Schrecken, den wir jetzt in Gaza sehen und in Israel. Und so entwickelte sich das auch.
Sascha Mariana Salzmann war viel unterwegs in dieser Zeit zwischen verschiedenen Städten und hat also aus verschiedenen Distanzen beobachtet und geschrieben, während Sie, Ofer Waldmann, die meiste Zeit in Israel waren. Und die Texte, das haben wir gerade auch schon gehört, sollten keine Positionierung sein, keine Meinung, nichts, was konfrontativ aufeinander knallen sollte. Was waren es denn für Texte, die da entstanden sind?
Ich würde sagen, in erster Linie sind das literarische Beobachtungen einer Realität nach dem 7. Oktober. Auch dezidiert nicht nur einer jüdischen Realität. Ich meine, Offa und ich sind sehr unterschiedliche jüdische Realitäten. Aber was wir beide tun, ist, glaube ich, auch die familiären und freundschaftlichen Beziehungen zu porträtieren. Also das, was einen rettet, das, was einen hält in Zeiten der Polarisierung, der Schrecken, der Retraumatisierung, waren und sind Freundschaften. Und das war mir nicht klar im Machen. Aber spätestens Ende des Jahres haben wir uns schon gefragt, warum können auch ich so gut durch diese Briefe wieder auf die Beine kommen und warum ist die Resonanz auf diese Briefe so groß? Und ich würde sagen, da geht es weniger um Identitätszuschreibung, weil wir jüdisch sind oder weil nicht jüdische Menschen etwas damit anfangen können, sondern weil wir über das Zwischenmenschliche schreiben. Und das ist das, was Literatur am besten kann. Menschen anschauen, Innenleben anschauen, Freundschaften anschauen, die uns ein Kompass sind in einer sehr schweren Zeit.
Es sind lauter kleine Geschichten über Begegnungen, über Erfahrungen, über einen Austausch, der zumindest an vielen Stellen gelingt.
Und eben durch diesen Austausch, dadurch, dass ich Sascha erzählen konnte, an einem Tag hatte ich ein Bedürfnis, mein Trauer, meine Wut zu teilen mit meinen Freundinnen hier in Israel. Also bin ich zu einem Treffen der palästinensisch-israelischen NGO Standing Together gegangen. Und es ging nicht darum, irgendein politisches Statement dadurch zu machen, sondern einfach Sascha zu sagen, wir standen da zusammen, wir haben zusammen getrauert, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen die Hände gehalten. Und eben durch so ein kleines Wiederaufbauen der Welt konnten wir diesem Gefühl einer zerbrochenen Welt etwas entgegensetzen.
Sie haben ja auch viele Dinge aus dem israelischen Alltag berichtet, der voller hereinprasselnder, neuer, schrecklicher Nachrichten war und ist, voller Totenklagen. Ich habe mir an eine Stelle rausgesucht, Spendenaktionen für die Familien der Geiseln, Bitten um Unterstützung, Aufrufe, Kleidersammlung, gemeinsame Trauerrunden, Solidaritätstreffen, Plakate mit den Fotos der Geiseln und Todesanzeigen kleben überall wie Warnschilder. Wie war das für Sie, Sascha, von diesem Alltag zu lesen im weit entfernten Wien oder Budapest oder Berlin?
Es war eine interessante Erfahrung zu verstehen, dass dieser Alltag nicht mehr fern ist. Das war mir näher als ein Alltag von meinen NachbarInnen, die einfach Halloween gefeiert haben und ihre Kinder mit roter Farbe im Gesicht beschmiert haben, weil es Halloween ist und sie gingen von Tür zu Tür und schrien Süßes oder Saures, während ich Nachrichten checkte. Mir war es viel näher, was Offa beschrieb. Ich, so wie auch ehrlich gesagt nach dem 24. Februar 2022, nach der Kriegsausweitung in der Ukraine, die Welt teilte sich in jene, die hier blieben, in einer sehr westeuropäischen, mitteleuropäischen, davon fast nicht berührten Realität, und jenen, die davon verstrahlt werden, von dem, was geschieht. Es war wie so eine Druckwelle, die einige mitnahm und einige nicht. Das war natürlich keine bewusste Entscheidung, noch nicht mal eine politische Entscheidung. Ich unterstelle niemandem bewusste Ignoranz. Das, was Offa sah, war meinem Gefühl von Verzweiflung und Ratlosigkeit und Hilflosigkeit viel näher als jegliche Debatte hier in Deutschland. Und ich war enorm dankbar für diesen Kraftakt, das alles in Worte zu fassen, weil das eine ist, überhaupt sehen zu können, was geschieht. Ich glaube, das ist schwer genug und deswegen entscheiden sich auch viele Leute dagegen, wenn sie sagen, ich kann das gerade gar nicht wahrnehmen, es ist zu viel, es ist zu schmerzhaft. Ein ganz anderer Schritt ist dafür, Worte zu finden. Das andere ist aber, dass es einem sehr viel Kraft gibt, weil es sich wieder in der Welt verortet, mit der Welt verbindet. Und Offa hat irgendwann zu mir geschrieben, du schreibst mich in die Welt zurück. Und das hat bei mir Klick gemacht. Das ist das, was wir tun. Wir sind rauskatapultiert worden durch eine enorm schmerzhafte Erfahrung aus einer Welt, die wir kannten. Und wir schreiben uns Wort für Wort dahin wieder zurück.
Deswegen haben wir uns auch auf diesen Titel geeinigt, Gleichzeit, denn es war eine Gleichzeit von Fragen, eine Gleichzeit von Verzweiflung, eine Gleichzeit, die uns übrigens auch mit anderen jüdischen Erfahrungs- und Erinnerungsräumen verbunden hat, die wir eigentlich für vergangen hielten. Und auf einmal waren sie alle da, die waren alle in dieser Gleichzeit. Übrigens, man muss es auch betonen, das ist natürlich auch eine Gleichzeit mit den Menschen, die durch diese Gewalterfahrung beeinflusst wurden, sei es in Deutschland, in Europa, in der Welt und sei es hier in Israel, in Palästina, in Südlibanon. Wir alle leben in dieser Gleichzeit.
Sie schreiben an einer Stelle, wir schreiben so wenig über Gaza und tauschen sich darüber aus.
Am 7. Oktober, wie gesagt, ist erstmal nochmal, um dieses Bild wachzurufen, ist eine Welt, unsere Fähigkeit, die Welt zu erzählen, zusammengebrochen. Die Geiseln, die Schreckensbilder, die wir so aus dem Nahostkonflikt noch nicht kannten, die Grenzen unserer Vorstellungskraft zertrümmert haben. All das hat uns wie nach dem Knall einer Granate erstmal in einen Schockzustand versetzt. Und Sascha hat es eben angesprochen, diese Gewalterfahrung katapultiert einen aus der Welt. Gleichzeitig wissen wir, und das wissen wir auch, weil sowohl Sascha als auch ich, wenn auch in unterschiedlichen Feldern gesellschaftlich, politisch aktiv sind, also für mich persönlich jetzt hier in Israel-Palästina in einer Reihe von jüdisch-arabischen NGOs, auch als ich in Deutschland gelebt habe, um eben das Gespräch zu suchen, weil wir wissen, dass wenn wir es nicht schaffen, über Gaza zu schreiben, wenn wir es nicht schaffen, über Gaza zu sprechen, wenn wir nicht sehen, was da für Leid, für Hunger, für Tod in unvorstellbarem Ausmaß passiert, was wir da sehen, dann schaffen wir es nicht nochmal, eine Erzählung von einer Welt, von einer gemeinsamen Welt uns zu erzählen, stattzufinden und diese Erzählung auch mit anderen zu teilen. Und so ist die Dramaturgie dieses Buches sozusagen eine Dramaturgie des Aufstehens, des Blickhebens, zu dem der Blick nach Gaza gehört.
Ich würde auch sagen, dass der Satz, wir schreiben so wenig über Gaza, der Anfang ist für ein literarisches Gespräch darüber, was in Gaza passiert und auch in den besetzten Gebieten. Und by the way, mit deutsch-palästinensischen Mitbürgerinnen hier in Deutschland. Es ist ein Bild, was Offa mal hatte, das 7. Oktober ist wie eine Granate, die neben einem explodiert und man ist erstmal taub. Also bei mir war es so, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Und als mir klar wurde, dass ich blind und taub bin, habe ich Scherben in den Händen gespürt und musste erstmal diese Scherben abtasten. Und ich glaube, das ist das, was man am Anfang dieses Buches merkt. Sobald es geht, dass wir auf die Beine kommen, richten wir unseren Blick an das Leid, das gerade geschieht. Das dauert. Das Buch ist ein Zeitdokument. Wir haben nichts verändert. Es war natürlich, als der Surkamp Verlag gesagt hat, wir würden gerne daraus ein Buch machen. Und es wurde viel mehr als der Blog, den wir für die Klassikstiftung Weimar angefangen haben. War uns klar, okay, wir müssen das jetzt als ein Buchprojekt denken. Und die Entscheidung fiel sehr schnell, nichts zu verfälschen. So war das. Zuerst konnten wir nur abtasten, wo oben und unten ist. Und das Benennen der Menschenrechtsverbrechen, die heute passieren, gehört zu unserem politischen Alltag, zu unserem aktivistischen Alltag dazu. Ich muss aber daran erinnern, dass es gleichzeitig eher ein literarisches Werk ist, was eine Absage ist an politische Analysen und Recht haben.
Wobei ich mich gefragt habe, Sie haben ja angefangen auf ganz privater Ebene, dann wurde es ein Blog von der Weimarer Klassikstiftung, das heißt, andere Menschen haben mitgelesen, schließlich wird es ein Buch. Hat das etwas verändert?
Ich fand es ganz interessant, weil als Feedback kam sehr viel, ihr wirkt so in eurer Zweisamkeit, dürfen wir überhaupt zuschauen? Also anscheinend hat es da nichts geändert, wie wir miteinander reden. Auf und ich reden immer ungefähr so. Ich würde sagen, flapsig formuliert, ich habe schon auf meinen Stil geachtet und auf meine Syntax, weil ich habe den Anspruch, richtig gute Texte zu schreiben. Was mir aber als Mensch wichtig ist, jetzt weniger als Autorin, ist, dass ich Menschlichkeit in drei Dimensionalität darstellen kann. Das heißt auch die Fehlbarkeit von Menschlichkeit. Und deswegen sind es eben keine politischen Positionen. Ich beschreibe meine Träume, wo ich von Gaza träume, von einem Mädchen, von einem Kind in Gaza. Das alles ist wahr, aber da geht es nicht darum, Positionen abzuhandeln und zu sagen, ich habe die erwähnt und das gesagt und deswegen bin ich moralisch komplett integer. Ich glaube da gar nicht dran. Ich glaube, wir haben nur eine Chance als Gesellschaft miteinander, wenn wir uns sehr ehrlich in die Augen schauen und gucken, das ist der Antisemitismus, das ist der Rassismus, das sind die Diskriminierungsstrukturen, in denen wir uns bewegen. Und es ist nicht so, dass die Falschen, die Antisemiten, die Rassisten immer die anderen sind. Wir sind immer ein Teil eines Gefüges, ein Zusammen auch in der Fehlbarkeit.
Hat sich für Sie was verändert, Ofa, dadurch, dass es öffentlich wurde?
Für mich als jemand, der oft für deutsche Senderanstalten aus Israel erzählt, berichtet, war das eigentlich eine Rettung. Denn peu à peu ist mir die Fähigkeit abhanden gekommen, zu beschreiben, was ich sehe, beziehungsweise das, was ich sehe, irgendwie einer politischen Pointe hinzuschreiben. Also das konnte ich nicht mehr. Das Einzige, was ich konnte, war eben diese sehr persönlichen, diese sehr unmittelbaren Beschreibungen, dass ich jetzt nicht über die jüdisch-israelischen Geiseln im Gazastreifen geredet habe, sondern über die Familie Shom Hunaran, über Tal und Adi Shom und deren beiden Kinder. Die und die Kinder sind jetzt wieder in Israel. Tal ist immer noch als Geisel im Gazastreifen. Es ging nicht um den großen Rahmen, sondern um das ganz Persönliche. Das war ab einem bestimmten Punkt fast die einzige Erzählung, was mir gelang, diese sehr, sehr persönliche Erzählung mit dem Gegenüber, so mit Sascha. Und vielleicht auch deshalb konnten viele Menschen den Anschluss genau an zum Beispiel eine Geschichte der Geiseln dadurch finden und nicht durch die großen Rahmensgeschichte.
Wie konnten Sie entscheiden, dass das Projekt am 21. Januar dann abgeschlossen werden sollte? Es ist ja gar nichts abgeschlossen.
Nee, wir schreiben ja auch weiter. Es war keine Entscheidung, dass das das Datum ist, wo wir aufhören müssen, sondern es war tatsächlich so, dass das Buch als Projekt eine klare Dramaturgie hat. Und relativ am Anfang gibt es einen Chatverlauf zwischen Offa und mir, in dem sinngemäß sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, gerade nach Deutschland zu kommen. Den letzten Brief habe ich Offa in das Flugzeug nach Berlin geschickt. Das ist die Dramaturgie des Buches.
Und dazu muss erwähnt werden, das Buch versucht auch nicht die ganze Erzählung des Krieges. Es ist unfassbar. Wir sind jetzt 6 Monate nach Kriegsausbruch. Die Geiseln sind noch im Gazastreifen. Der Tod und der Hunger toben nach wie vor im Gazastreifen. Es könnte zu einer Kriegsausweitung in den Norden Israels, also hierher, wo ich gerade bin, kommen. Also am Ende des Buches steht ein Nachwort, was eigentlich ein danach impliziert, was es immer noch nicht gibt. Das Buch versucht gar nicht, eine schlüssige Erzählung des Ganzen anzubieten, sondern eben die Eindrücke des Anfangs, ein Zeitdokument.
Ich glaube auch, es ist eine Einladung an andere zu sagen, so waren unsere Wochen, wie waren eure? Also ich glaube, der Text endet tatsächlich in der Luft, wortwörtlich. Offa ist in der Luft, er fliegt nach Berlin. Ich schicke ihm dahin in dieses Flugzeug diesen Brief und es bleibt auch alles in der Luft. Nichts ist gelöst, nichts ist vorbei. Das schreiben wir auch in unserem Nachwort, wie Offa gerade meinte. Aber wir sind ja auch nur ein minimaler Teil einer sehr umfassenden Geschichte, die wir vielleicht gar nicht alle gemeinsam erzählen wollen. Aber es ist schon eine Einladung auch an andere. Wie waren die Wochen? Wie waren die Monate? Wie ging es mir? Was habe ich beobachtet? Wo sind wir jetzt? Literatur, wenn sie gut ist, ist ja immer eine Einladung mitzusprechen. Und ich würde sagen, das ist gleichzeitig auch.
Gleichzeit heißt der Austausch zwischen Sascha Mariana Salzmann und Offa Waldmann. Er erscheint erst nächste Woche am 15. April als Buch im Surkamp Verlag, 20 Euro. Aber schon jetzt sind die beiden in vielen Städten eingeladen zur Buchvorstellung. Morgen lesen sie in Augsburg in der Stadtbücherei. Vielen Dank nach Berlin und nach Israel.
Danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank.
Time's not the villain, coming up behind you. It's a marigold song, love if you will, and take a little more time. I smell fire, it's coming from the flames that are dancing on. I'm a bird on a wire, killing time. Feelings got me shaking, rises up like a road to meet me. Feelings got me clicking like San Andreas fault. Just put a cloth to my brow. I soar like a phoenix from the ashes, but I'm painted like a gem. I'm ready now.
Phoenix hieß dieser Song, Phoenix, der Mythenvogel, der sich aus der Asche erhebt. Aoife O'Donovan war das, eine amerikanische Singer-Songwriterin mit irischen Wurzeln, wie der Name ja auch verrät. In Bayern 2 am Montagnachmittag und zwischen 2 und 3 heißt das Büchermagazin. 14.35 Uhr ist es. Carlos Fonseca ist ein spannender Erzähler der spanischsprachigen Literaturwelt. Das ist auch in Deutschland inzwischen angekommen. Im Juni wird er den Anna-Segers-Preis entgegennehmen. Gerade ist sein dritter Roman Austral in deutscher Übersetzung erschienen. Die Geschichte der Rückkehr eines Mannes in seine lateinamerikanische Vergangenheit. Eines Mannes, der wie Fonseca aus Costa Rica stammt und an einer englischsprachigen Universität Professor für Literatur ist. Die Romanfigur im US-Bundesstaat Ohio, der Autor von Fonseca im englischen Cambridge. Tobias Wenzel hat Austral gelesen und mit Carlos Fonseca gesprochen.
Ich hoffe, Sie nehmen diese Aufgabe an. Wir erwarten Sie in Umawaka.
2008 in Cincinnati. Der Literaturwissenschaftler Julio Gamboa liest einen Brief aus Argentinien, in dem ihm eine Frau mitteilt, dass Alisa, Julios frühere englische Jugendfreundin und später renommierte Schriftstellerin, an Aphasie gelitten hat, gestorben ist und darum gebeten hat, dass Julio sich um das Manuskript kümmert, an dem sie bis zur völligen Sprachlosigkeit gearbeitet hatte. Das soll er in einer Künstlerkolonie in der argentinischen Wüste persönlich entgegennehmen. Dabei ist der Kontakt zwischen Julio und Alisa schon 30 Jahre zuvor abgebrochen, kurz nachdem sich beide in Julios Heimat Costa Rica kennenlernten und einen gemeinsamen Roadtrip nach Guatemala machten. Aber da Julio in den USA sowieso gerade in einer Ehekrise steckt, macht er sich auf den Weg nach Süden. So lässt Carlos Fonseca seinen teils atemberaubend gut geschriebenen Roman Austral beginnen. Die Reise auf den Spuren von Alisa wird für Julio, der in den USA gelernt hat, nur nach vorne zu schauen, auch eine Reise in seine lateinamerikanische Vergangenheit, bis in die kurze Zeit mit Alisa in seiner Jugend.
Für Julio war sie der Punk-Fan, der Leuchtturm, der ihm ein unbekanntes, furchteinflößendes Universum vor Augen führte.
Der komplexe Roman, den Sabine Giersberg souverän übersetzt hat, ist durchzogen von Passagen aus dem autobiografischen Manuskript über von Ideen besessene Menschen, das Alisa wegen ihrer Aphasie nicht mehr beenden konnte und das Julio und wir nun fasziniert lesen.
La imagen de una escritora que empieza a perder su idioma.
Das Bild einer Schriftstellerin, die ihre Sprache verliert, hat mit meiner eigenen Verunsicherung vor ein paar Jahren zu tun. Ich hatte da plötzlich das Gefühl, meine spanische Muttersprache würde mir entgleiten und ich würde grammatikalische Fehler begehen. Ich lebe hier in einem englischsprachigen Land mit einer englischsprachigen Frau, daher meine Befürchtung. Ich habe aber niemandem davon erzählt und einfach den Roman Austral geschrieben. Das war wohl meine Art, mit meiner kurzzeitigen Verrücktheit umzugehen.
Auch Julio, von Fonsecas alter Ego im dicht geschriebenen Roman Austral, hat das Gefühl, selbst in Lateinamerika ein Fremder zu sein. Besonders in den Passagen mit Auszügen aus Alisas Manuskript fächert Fonseca virtuos das Panorama besessener Figuren auf. Elisabeth Förster-Nietzsche, die Schwester des Philosophen, die mit ihrem Mann Ende des 19. Jahrhunderts in Paraguay eine antisemitische Zivilisation namens Neugermanien aufbauen will. Der fiktive deutsche Anthropologe Karl-Heinz von Mühlfeld, der Mitte des 20. Jahrhunderts die Reste dieser arischen Siedlung aufsucht und ausgerechnet dort die Stimme von Juvenal Suarez, einem der letzten eines Amazonastammes, den die Geldgier und die Krankheiten der Weißen fast ganz ausgelöscht haben, auf Tonband aufnimmt, um dessen Sprache und Kultur zu bewahren. Schließlich aber wird von Mühlfeld vor den Augen von Alisas Vater in der Schweiz wahnsinnig.
Das Gelächter, dessen Echo mein Vater zwei Tage später zu hören glaubte, als er einem ihm unheilvoll erscheinenden Geräusch folgend durch die Flure des Sanatoriums in Zermatt zum Zimmer von Mühlfels eilte, wo er den Anthropologen in einem selbstgebastelten Spinnennetz aus Tonband verheddert vorfand, und er begriff, dass das Geräusch keine Klage und kein Weinen war, sondern das gequälte Lachen einer jungen Krankenschwester, die die Szene nervös beobachtete.
Da blitzt Kurts Weltliteratur auf, in diesem leider etwas überambitionierten Roman. Denn anstatt mehr Zeit für die Ausarbeitung einer spektakulären Figur wie von Mühlfeld zu verwenden, führt Fonseca, verbunden mit einem Massaker in einem Dorf in Guatemala, noch eine weitere Hauptfigur ein. Außerdem ein zweites Manuskript Alisas. All das, um Julio noch tiefer in seine eigene Vergangenheit zu ziehen. Derart überfrachtet verliert dieser Roman über das Leid und die Anziehungskraft Lateinamerikas, über das Erinnern und den Verlust von Sprache, aber einiges von seiner Strahlkraft. Das beachtliche Buch eines Autors, von dem man noch viel hören wird und der von besessenen Figuren beinahe selbst besessen ist.
Es hat etwas von einer Therapie. Ich schreibe über Verrückte, um nicht selbst verrückt zu werden.
Carlos Fonsecas Roman Austral wurde aus dem Spanischen von Sabine Girsberg übersetzt, ist bei Wagenbach erschienen und kostet 22 Euro. Und morgen ist der Autor mit dem Buch im Instituto Cervantes in München. Das letzte Literaturrätsel, das ist ja schon eine ganze Weile her. Im Buchmesse-Divan gab es keins und Ostern gab es kein Büchermagazin. Also darauf mussten sie lange warten. Hier jetzt endlich die Auflösung. Der so freundliche Gast im Taxi war beim letzten Mal der Scheinriese Turtur aus Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Unsere Glücksfee Malte hat Katja Großmann aus Ebersbach-Musbach aus dem Eimer mit den richtigen Einsendungen gezogen. Eine Hörerin, die nicht ganz so glücklich war, da schrieb sie extra dazu mit dem neuen Sendeplatz vom Büchermagazin. Vielleicht ist ja unser Podcast Bayern 2 Büchermagazin etwas für Sie. Vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn Sie mögen. Auf jeden Fall aber geht nach Ebersbach-Musbach die Ulbricht-Biografie von Ilko Sascha Kowalczuk. Anregendes Lesen wünscht das Literaturteam. Und jetzt Büchermagazin am neuen Ort im neuen Bayern 2, aber weiter Büchermagazin. Und Sie fragen sich vielleicht, ob auch das Rätseltaxi den Weg durch die Programmreform gefunden hat. Ich höre was.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo soll's denn hingehen?
Zum Postamt. Ich brauche schon wieder eine neue Warenlieferung.
Sie sind die Krämerin, stimmt's? Und, wie geht das Geschäft?
Das Elend da draußen ist einfach furchtbar.
Elend? Aber der Krieg ist ja seit ein paar Jahren vorbei.
Bei uns im Ort geht die Angst um. Denn jeder hat Angst. Wer kann so etwas nur machen?
Ach so. Sie meinen...
Eine ganze Großfamilie mit der Spitzhacke.
Ja, das ist schlimm, was da in dem Einödhof passiert ist.
Wer kann einfach hergehen und die Leute im eigenen Haus erschlagen?
Ja, das frage ich mich auch.
Ja, der kann doch nur närrisch sein, der sowas macht.
Ein Verrückter? Ja, möglich wär's.
Sowas macht doch kein gesunder Mensch.
Weiß man's.
Bei der Beerdigung, da war der ganze Friedhof voll.
Ehrlich?
Ich habe noch nie so viele Menschen auf einer Beerdigung gesehen. Von überall her sind's kommen.
Naja, sowas gibt's ja auch nicht alle Tage.
Aber viele Gesichter habe ich gar nicht gekannt. Und ich kenne doch durch mein Geschäft jeden hier im Umkreis.
Was denken die sich bloß?
Und geschaut haben's und gegafft. Na, weil's doch in der Zeitung gestanden ist, das mit dem Mordhof.
Alles Schaulustige.
Na, der von der Zeitung, der war sogar im Laden und wollte mich ausfragen. Im ganzen Ort ist der rum.
Ehrlich, ist ja furchtbar. Und? Haben Sie ihm ein Interview gegeben?
Ach, woher? Da hätte ich viel zu tun. Den ganzen Tag zerreißen sich die Leute bei mir das Maul.
Dann hätten Sie ja einiges zu erzählen.
Da wird geredet, aber keiner weiß was Genaues.
Haben Sie vielleicht selber irgendwas beobachtet?
Na, Bücher! Bücher könnte ich schreiben, ganze Bücher. Aber mich geht das alles nichts an.
Naja, irgendwie schon.
Bei denen waren öfter mal Fremde auf dem Hof. Die sind dann meistens nach kurzer Zeit wieder weg. Gemeldet waren die bestimmt nicht.
Aha.
Ich höre mir den Ratsch an und dann vergesse ich ihn wieder ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus.
Ja. Wird wohl das Beste sein.
Ach, dass alles so enden hat müssen, das ist abscheulich.
Absolut.
Den ganzen Tag denke ich dran. Wer kann so etwas nur machen? Was ist das für ein Mensch?
Ob wir das je erfahren?
Ach, was, Mensch, ein Vieh ist das.
Haben Sie das gehört? Das kam von da oben.
Yes.
Da hat wer geschossen.
Herr, erbarm dich unser.
Tja, was da jetzt im Taxi weiter geschieht, muss offen bleiben. Was war denn auf dem Einödhof? Wer war denn der Fahrgast in Wallis Rätseltaxi? Die Antwort bitte an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 80300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und nicht vergessen, Wunschbuch aus dieser Sendung dazu schreiben. Da hatten wir Barbara Kingsolver mit Demon Copperhead, Sascha Mariana Salzmann und Offa Waldmann mit ihrem Austausch Gleichzeit und Carlos von Secker mit Austral. Bisher. Mehr ist im Anflug. Vorher Musik mit der Elektropop-Band Pudeldame, Algorithmo. Und das ist jetzt, glaube ich, die eine uneingeschränkt positive Stelle in diesem Büchermagazin. Bücher sind ja immer so differenziert und nuancenreich. Aber hier ist jemand einfach schwer verliebt.
Zeig mir, was gut ist, ich will alles sehen. Zeig mir anything, du hast was, das zu mir passt. Ich brauch das, ich brauch genau das. Und es macht Piep, L-O-V-E. Ich habe die ganze Zeit nur auf dich. Du bist, was du mir so zeigst, find ich schon ganz nice. Bisschen Crime of Prime und nebenbei noch Insta Live und Spotify, nur nebenbei.
Schwarzpulver hieß der erste Roman der langjährigen Spex-Autorin Laura Lichtblau. Eine sehr anregende politische Dystopie, die man eigentlich mal wieder zur Hand nehmen könnte, spielt in einer rechten Berliner Republik. Und insofern war ich ganz gespannt auf das zweite Buch von Laura Lichtblau, das nun da ist und das Sund heißt und offenbar einen ganz anderen Ton anschlägt. Gabriele Knetsch hat es für Bayern 2 gelesen. Grüß dich, Gabriele.
Hallo, Judith.
Sund, das ist eine Meerenge oder eine enge Stelle zwischen Festland und Insel. Worum geht's in Sund?
Also zunächst mal klingt alles sehr idyllisch. Die Ich-Erzählerin hat sich in Dänemark am Sund in einer Hütte eingemietet. Es ist eine schöne Landschaft, aber ihr Ziel ist es, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Deswegen hat sie einiges Gepäck dabei, Dokumente aus diversen Archiven, außerdem Bücher aus der Feder ihres Urgroßvaters, der offensichtlich ein überzeugter Nazi war. Er war Orthopädie-Professor in München und soll verstrickt gewesen sein in Euthanasie-Programme im Nationalsozialismus. Die Frage ist, hat er wirklich auch mitgeholfen, Menschen mit Behinderung gezielt zu töten?
Das klingt jetzt alles mehr nach Rückblende. Was passiert am Sund?
Am Sund, das ist gleichzeitig auch eine Liebesgeschichte. Die Erzählerin wartet nämlich in diesem Ferienhaus ungeduldig auf ihre Geliebte, die nicht kommt. Und um sich nicht zu sehr zu langweilen und der Einsamkeit zu entkommen, setzt die Erzählerin über auf die nahegelegene Insel Lücke. Auf der Fähre lernt sie eine neue Frau kennen. Sie nennt sie einfach die Neue.
Das heißt, du hast vor allem eine Dreiecks-Liebesgeschichte gelesen. War das so?
Die Protagonistin steht tatsächlich zwischen zwei Frauen. Einmal ist es die in ihren Gedanken immer anwesende, abwesende Geliebte. Aber sie nähert sich ja immer mehr der Neuen an im Verlauf der Handlung. Es ist eben nicht nur eine Liebesgeschichte. Es werden ja da die Genregrenzen durchbrochen, denn es ist zugleich ein sehr poetisches, atmosphärisch dichtes Buch. Laura Lichtblau erschafft in ihrem Roman so eine hochsommerliche, bedrückende Atmosphäre. Sie kreiert fantastische Bilder, zum Beispiel diese Bunker, die die schöne Landschaft überziehen. Es ist schon so die Ankündigung eines Unheils, das sich eben im Lauf der Geschichte zunehmend entwickeln wird.
Das heißt, du kannst uns was zur Sprache sagen, oder? Das klingt nach vielen Bildern und Metaphern.
Das war eigentlich für mich das Faszinierende an diesem Buch. Diese eigene Sprache, diese Laura Lichtblau-Sprache, die sie erschafft. Es gibt eben Verschiedenes in dem Buch. Einmal diese wunderschönen Landschaftsschilderungen. Es ist sehr sinnlich geschrieben. Der orangeblühende Amaranth, der schwarze Meerkuhl, der Horizont, der da übergeht in das Wasser des Sunds. Also da ist man dabei und sieht diese Landschaft vor sich. Aber sie mischt eben die Sprachebenen. Es gibt auch neben der sehr hohen poetischen Sprache auch mal derbe Umgangssprache oder Chatdialoge. Oder sehr viel innerer Monolog, Gedankenfetzen, Dänisches. Und das alles setzt sie so zusammen zu einer eigenen Sprache. Das Bedrohliche, Abgründige, das vermittelt sich eher beiläufig. Also sie spricht es auch nicht direkt an. Vieles wird oft nur so subtil angedeutet oder mal angerissen. Was jetzt passiert, wird zum Geheimnis. Aber was ist das genau? Das kommt erst so nach und nach.
Ja, nach und nach. Ich würde ja vermuten, dass diese Bedrohung, die du ansprichst, irgendwie zusammenhängt mit der Familiengeschichte, die sie doch sowieso erforschen wollte, oder?
Würde ich ja, da genau. Das liegen? Ist ja eigentlich das Ansinnen dieser Protagonistin. Aber es wird halt zunehmend zu etwas anderem. Im Verlauf der Geschichte kommt noch eine zweite Geschichte dazu. Die spielt sich ab auf dieser Insel. Sie entdeckt die Insel dann mit der neuen Geliebten. Da fährt sie hin und sieht, es ist scheinbar ein Idyll, eine Aussteigergemeinschaft, esoterisch. Es gibt hier Lagerfeuer, Schwitzhütte, die Klangliege. Und nach entpuppt sich aber diese Gruppe, dieses ökologische Aussteigertum, als eine sehr intolerante Gemeinschaft, die eben auch von rechten Gedanken durchaus durchdrungen ist. Die beiden Frauen werden zunehmend zu Ausgestoßenen, insbesondere als klar wird, dass es sich um ein Liebespaar oder ein lesbisches Paar handeln könnte. Und das könnte sogar gefährlich werden für diese beiden.
Und dann schlägt die Geschichte um von einem elegischen, lyrischen, landschaftsbeschreibenden Text.
Ja, tatsächlich. Zunehmend fühlen sie sich gefährdet und unwohler. Und das ist ja deine Frage. Gibt es dann Zusammenhang zu der Ursprungsgeschichte, die Familiengeschichte, der Urgroßvater, das Euthanasieprogramm, was die Frauen entdecken, ist, dass es dort eine Anstalt für homosexuelle Menschen gab und für Menschen mit Behinderung, in der diese zwangssterilisiert wurden. Also es gibt schon so eine Art Überlappung der beiden Geschichten.
Das klingt für mich insgesamt nach einer Konstruktion, die sehr viel will. Schließt sich dieser Bogen denn für dich auf überzeugende Art?
Ja, es ist klar. Also was man natürlich nicht sagen kann, es gibt da eine eindeutige Kontinuität vom Urgroßvater bis zu diesen Esoterikern heute. Das wäre zu platt. Aber ich glaube schon, dass es ein spannender Gedanke ist, dem man ja nachgehen kann. Die Frau beschäftigt sich mit ihrer Vergangenheit, mit der Vergangenheit ihrer Geschichte und stößt auf Spuren der Gegenwart, die wieder genau in eine ähnliche Vergangenheit führen. Kann man sagen, ist ja gewollt, aber wir sprechen ja heute in der Aktualität ständig genau über diese Idee und über diese Gedanken. Insofern fand ich, dass es sich für mich in dem Buch hat sich schon ganz gut zusammengeschlossen.
Also dein Fazit ist eine Empfehlung.
Ja, für mich ist es ein gutes Buch. Mir gefällt vor allem der Sound, der eigene Sound von Laura Lichtblau, die einerseits diese düstere, reale NS-Geschichte erzählt, aber dann auch abdriftet in sowas Fantastisches. Da gibt's tote Robben, Bunker, es gibt einen Balk mit grün-gelben Augen. Also in eine ganz andere Richtung. Das ist ein riesiger Spannungsbogen, den sie aber irgendwie zusammenbringt. Und das fand ich ganz faszinierend beim Lesen.
Der ganz eigene Sound, den empfiehlt Gabriele Knitsch zu Laura Lichtblaus Romansohn. Der ist erschienen im Verlag C.H. Beck und kostet 22 Euro. Danke dir, Gabriele.
Gerne.